Heute ist Dienstag, der 28. November. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Goldman Sachs geht davon aus, dass die Richtung an der Wall Street fortan etwas uneinheitlicher sein wird, einhergehend mit mehr Volatilität. Und JP Morgan glaubt ebenfalls, dass wir ins Jahresende hinein bei Aktien schlechter abschneiden werden als bei Anleihen. Auffällig ist, dass die Auktion 2- und 5-jähriger Staatsanleihen gestern gut verlief. Die Renditen sind gesunken, aber der Aktienmarkt konnte davon nicht profitieren. Die Aktien von Zscaler trotz der sehr guten Ergebnisse und Aussichten heute Morgen unter Abgabedruck. Shopify wird außerdem aufgrund der hohen Bewertung bei Piper Sandler abgestuft, während Boeing Rückenwind hat. Hier gibt es weiterhin oder erneut positive Analystenkommentare, muss man sagen. Die Aktie wird von RBC Capital Aufkaufen aufgestuft mit einem saftigen Kursziel von $275. Schauen wir uns die Wall Street an. Wir haben ein bisschen Gegenwind, wobei man sagen muss, dass wir eigentlich schon seit Freitag, also dieser sehr kurze Handelstag an der Wall Street, schlichtweg in einer ausgesprochen engen Handelsspanne verlaufen. Ein sehr zäher Handel. Es ist trotzdem interessant zu sehen, dass gestern zum Beispiel die Auktion von 2- und 5-jährigen Staatsanleihen mit einem Volumen von über $100 Milliarden, die Auktion hatte eine sehr solide Nachfrage. Die Renditen der Staatsanleihen sind daraufhin tatsächlich auch gesunken. Nur konnte der Aktienmarkt davon letztendlich nicht profitieren. Wir haben heute Morgen eher skeptische Kommentare von Goldman Sachs. Da verschlucke ich mich. Goldman Sachs geht also davon aus, dass wir kurzfristig eine stärker uneinheitliche Tendenz sehen werden mit mehr Volatilität. Wir dürften in einem Seitwärtstrend jetzt erstmal bleiben mit mehr Ups und Downs. Und das Ganze bezieht sich vor allen Dingen auch auf technische Indikatoren. Wir haben aktuell täglich laut Goldman noch $5 Milliarden an Aktienrückkäufen. Das sind also 95% aller Aktienrückkaufprogramme, die jetzt noch aktiv sind. Ab dem 8. Dezember fangen wir an, hier wieder in die sogenannte Blackout-Periode hineinzulaufen. Unternehmen werden dann also stückweit und schrittweise die Aktienrückkäufe reduzieren. Der zweite Faktor, wir sehen bei den Stimmungsindikatoren einen sehr starken Turnaround. Wenn man sich die Spanne anschaut zwischen den Bullen und den Bären bei Privatanlegern, dann ist das Lager der Bullen in der vergangenen Woche so stark gestiegen wie schon seit 2009 nicht mehr. Wir sehen also, dass das Lager mittlerweile auch im historischen Vergleich relativ voll ist. Oft auch ein Anti-Indikator für den Aktienmarkt. Last but not least, die Trendfolgemodelle, die sogenannten CTAs, das sind Commodity Trading Advisors, auf Englisch quantitative Trendfolgemodelle, die waren vor gut 1,5 Monaten noch gewaltig short, haben also gegen den Aktienmarkt gewettet. Und wir haben jetzt über den letzten Monat die größten monatlichen Käufe gesehen durch CTAs seit Beginn der Datensammlung von Goldman Sachs. Also sehr viel Rückenwind natürlich dadurch auch für den Aktienmarkt. Man ist von sehr stark short, da setzt man quasi auf sinkende Aktienkurse, auf jetzt schätzungsweise $33 Milliarden long gegangen, setzt also auf steigende Kurse. Dieser Rückenwind der Eindeckung und der starken Käufe dürfte jetzt fortan auch abnehmen. Also technisch betrachtet wechselt jetzt der sogenannte Pain Trade, also wo entsteht Investoren der größte Schmerz? Wenn der Markt short ist, hohe Leerverkäufe hat und der Aktienmarkt steigt, dann ist der Pain Trade also in einem steigenden Aktienmarkt. Das ist jetzt im Begriff zu drehen. Schwache Kurse, das ist quasi jetzt der neue Pain Trade. So Goldman Sachs, JP Morgan übrigens auch heute Morgen mit Kommentaren, dass der Aktienmarkt ins Jahresende hinein 50 bis 75 Basispunkte schlechter abschneiden dürfte als Anleihen. Der Markt ist natürlich auch sehr, sehr stark gelaufen. Und wir sehen teils jetzt auch nach guten Zahlen Kursverluste, wenn man sich zum Beispiel die Aktien von Zscaler mal anschaut. Sehr gute Ergebnisse im abgelaufenen Quartal, sehr stark nach oben revidierte Ziele für das jetzt laufende Fiskaljahr 2024. Und die Aktie ist vorbörslich trotzdem auf der Verliererseite. Ich gehe gleich nochmal zu den Unternehmen und auch zu Zscaler zurück, möchte aber ganz kurz nochmal das Big Picture beleuchten. Die Bank of America äußert sich jetzt auch zu den Jahresendzielen 2024. Der S&P dürfte bei 5.000 das kommende Jahr beenden. Die Deutsche Bank sagt 5.100. BMO Capital liegt auch bei 5.100, Morgan Stanley, wie schon in diesem Jahr, sehr konservativ, 4.500 und Goldman Sachs liegt bei 4.700 Punkten. Interessant sind, finde ich, die sehr vielen Kommentare, die wir jetzt hören aus den Häusern verschiedener Notenbanken. Hier leistet man doch ein bisschen mehr Widerstand gegen diese mittlerweile krassierende Hoffnung, teils aggressiver Zinssenkung. Das schreibt übrigens heute Morgen auch Bloomberg. Wenn man sich mal die Futures-Märkte anschaut, der Kapitalmarkt preist für das kommende Jahr etwa 95 Basispunkte an Zinssenkungen ein. Das ist deutlich mehr als das offizielle Signal der amerikanischen Notenbank, Punkt 1. Und der zweite Faktor, 95 Basispunkte, das ist sehr wenig dafür, was so manch ein Marktteilnehmer mittlerweile anpeilt. Wir haben gestern über die NatWest gesprochen, die ab kommenden Jahr, ab dem Juni war es, glaube ich, schrittweise 225 Basispunkten an Zinssenkung in den USA sieht. Und wenn man sich den Optionsmarkt anschaut, dann setzen hier einige Marktteilnehmer sogar auf bis zu 250 Basispunkten an Zinssenkungen. Sehr, sehr aggressiv dafür, dass die Notenbank immer noch dagegen hält. Der zweite Punkt, noch nicht wirklich klar ist, ob wir tatsächlich auf das 2% Inflationsziel der Notenbank hinauslaufen, mit Wirtschaftsdaten, die auch ein immer noch sehr uneinheitliches Bild abgeben. Kühlt jetzt die Wirtschaft tatsächlich ab? Wie stark kühlt die Wirtschaft ab oder kühlt sie möglicherweise überhaupt nicht ab? Das werden wir erst in den nächsten Monaten sehen. Wir haben gestern die Daten aus der Industrie im Bundesstaat Texas gehabt. Schwach. Wir haben heute die Industriedaten von der Notenbank von Richmond zu dem dortigen Bundesstaat. Die wird man auch mit beobachten. Und dann um 16 Uhr eurer Zeit noch das Verbrauchervertrauen des Conference Boards für den November. Und da wird man auch sehr stark vor allen Dingen auf die Inflationsindikatoren achten. Aber machen wir nochmal den Bogen zurück zu den Notenbanken. Wir haben insbesondere die Euroländer, die Börsen dort heute unter Abgabedruck. Christine Lagarde hat also nochmals gewarnt, dass das sogenannte PEPP Reinvestment-Programm mit einer beschleunigten Geschwindigkeit enden könnte. Was bedeutet das? Das bedeutet vor allen Dingen, dass die Bilanz schneller schrumpfen könnte, als Marktteilnehmer erwarten. Und man betont, so Notenbanker Nagel, dass Zinsanhebungen vielleicht noch gar nicht beendet sind, wie die Financial Times schreibt. Also die EZB versucht dagegen zu halten. Das belastet die europäischen Märkte. Wir haben die Bank of England erneut mit Kommentaren, dass Zinssenkungen so schnell nicht kommen werden. Die Geldpolitik muss restriktiv bleiben und das für einen längeren Zeitraum. Das ist heute bei Reuters zu lesen. Und Australiens Zentralbank, wie bereits in der letzten Woche, mahnt erneut, dass das, was die Inflation antreibt, letztendlich gesehen zunehmend die Nachfrage im eigenen Land ist und das sei self-sustaining. Also in anderen Worten, Australiens Notenbank versucht, die Hoffnung auf Zinssenkung zu dämpfen. Die Bank of England versucht es, die EZB versucht es. Und heute im Tagesverlauf haben wir erneut zwei US-Notenbanker, die sich hier ebenfalls zu Wort melden werden. Für meinen Geschmack fokussieren sich Marktteilnehmer viel zu sehr auf die Frage, Inflation und Geldpolitik. Man sollte sich vor allen Dingen auch mal die Frage stellen, was eine geringere Inflation für die Profitabilität von Unternehmen bedeutet und für die Ertragsaussichten der Firmen. Joe Biden hat jetzt in einer Rede, in einer großen Ansprache nochmal betont, die Unternehmen sollen doch bitte nicht gierig sein, sie sollen die Preise senken. Ja, gut, ja. Ich möchte auch übrigens, dass es morgen mal Lakritze regnet, ja, und Weihnachtsgeschenke. Das ist natürlich blanke Rhetorik im Vorfeld des Wahlkampfes des nächsten Jahres. Das kann man im Prinzip vergessen, was da gesagt wurde, aus Sicht des Kapitalmarktes jedenfalls. Und wir sehen, dass die Wachstumsmeldungen, dass die Konjunkturmeldungen global sich ein Stück weit eintrüben. Wir haben in Südkorea Einzelhandelsumsätze, die im Oktober immer noch so 6,4% über Vorjahr liegen. Aber im September waren es noch fast 10%. Da sehen wir also eine Abkühlung der Konsumlaune. Das Wachstum kühlt ab. In Taiwan werden die Wachstumsaussichten für 2023 reduziert. Man rechnet in diesem Jahr nur noch mit einem BIP-Wachstum von 1,4%. Und Chinas Zentralbank warnt, dass das Kreditwachstum weiter an Dynamik verlieren wird. Das sind für die Wirtschaft keine erfreulichen Nachrichten. Und ich hatte das gestern ja im Detail nochmal diskutiert. Dieser Spagat zwischen Investmentstrategen sagen, look, wir werden teils massive Zinssenkungen sehen, aber über eine Rezession braucht ihr euch keine Gedanken machen. Es wird eine weiche Landung werden. Also ich hoffe, Sie haben recht. Das wäre für den Aktienmarkt Schlaraffenland, keine Frage. Aber wenn die Wirtschaft doch stärker an Dynamik verlieren sollte, well, dann ist eben das Ausmaß der Enttäuschungen umso größer. Also, ich bin gespannt, wie hier vor allen Dingen in der kommenden Woche die Wirtschaftsdaten ausfallen werden. Wir haben am Freitag ja noch den PCE für den Oktober in den USA, der allerdings jetzt nicht unbedingt die übergeordnete Rolle spielen wird. Wir kennen ja schon die Verbraucher- und Erzeugerpreise für den Oktober. So, jetzt wechseln wir mal rüber zu den Unternehmensmeldungen. Ich fange mal global an. Wir haben PDD heute Morgen solide auf der Gewinnerseite. Das chinesische Unternehmen konnte die Ertragsziele der Wall Street solide übertreffen. Bei Meituan auch im abgelaufenen Quartal der Ertrag pro Aktie, das operative Ergebnis und die Umsätze über den Zielen des Marktes. Man leistet hier wirklich einiges, wenn man bedenkt, wie schwierig das Nachfrageumfeld in China ist. Vor allen Dingen die Margen profitieren durch Einsparungsprogramme. So, und damit komme ich mal zu den USA. Zscaler gestern Abend also unter Abgabedruck schon nach dem Closing. Heute Morgen ein Minus von etwa 5-6%. Wir haben also im abgelaufenen Quartal, das muss man sich mal überlegen, im Vorjahresvergleich einen Umsatzsprung von 40%. 40%. 476,7 Millionen Dollar Umsatz und damit wurden die Erwartungen des Marktes um etwa 4-5% geschlagen. Der Ertrag pro Aktie 67 Cent, 49 Cent wurden erwartet, also auch deutlich besser. Und die Aussichten auf der Ertragsseite für dieses gesamte Fiskaljahr werden angehoben. 2,45 Dollar bis 2,48 erwartet wurden 2,20 bis 2,25 und auch der Umsatz wird leicht über den Zielen des Marktes liegen. Für das jetzt laufende zweite Quartal, da wird der Umsatz und der Ertrag auch über den Zielen des Marktes liegen. Also warum ist diese Aktie auf der Verliererseite? Es gibt heute sehr viele Analystenkommentare dazu, mal abgesehen davon, dass der Wert seit Jahresauftakt über 70% zulegen konnte. Wir haben hier von Barclays Kommentare, dass letztendlich die sehr hohen Erwartungen des Marktes, was die sogenannten Billings betrifft, nicht getroffen wurden für das Fiskaljahr 2024. Die Aktie wird dort mit einem Kursziel von 210 Dollar immer noch mit Kauf empfohlen. Bei JP Morgan auch ein Kursziel von 200. Die Aktie wird hier nur mit neutral eingestuft. Die Aktie stünde unter Druck, weil die sogenannten Billings unter den Erwartungen, leicht unter den Erwartungen einiger Analysten liegt. Ansonsten sind aber die Analystenkommentare zu Zscaler doch überwiegend positiv. JP Morgan bleibt bei der Kaufempfehlung, BTIG auch. Hier liegt das Kursziel sogar bei 229. Cantor Fitzgerald ist hier noch mit das konservativste Haus, neutrale Einstufung mit einem Kursziel von $185. JP Morgan übrigens, muss ich korrigieren, da liegt das Kursziel zwar bei 200, aber die Aktie wird hier mit neutral eingestuft. Der Wert also unter Druck, und ich bleibe mal bei den Werten, die heute mit unter Druck stehen. Shopify gestern großer Gewinner der Meldungen, dass die E-Commerce-Umsätze mit dem Cyber Monday doch über den Erwartungen liegen. Adobe hatte gestern die Schätzungen nochmal angehoben. Die Aktie konnte gestern etwa 5% zulegen, ist heute Morgen aber etwa 3% auf der Verliererseite. Piper Sandler stuft die Aktie auf Verkaufen ab. Hier ist schlichtweg das Problem, dass die Bewertung, die erreicht ist, nicht tragbar sei. Und die Wall Street überschätzt das Profit- und Ertragswachstumspotenzial von Shopify. Alle Details, wie immer, findet ihr in der Opening Bell Plus. Also Shopify mit auf der Verliererseite aufgrund negativer Analystenkommentare. Und damit komme ich mal zu den positiven Kommentaren. Boeing wird heute mit auf der Gewinnerseite sein. Da gab es ja unlängst schon sehr bullische Kommentare von der Deutschen Bank, die damit auch sehr gut lag bisher. Jetzt kommt RBC Capital, großes kanadisches Investmenthaus, stuft den Wert auf überdurchschnittlicher Performer. Das Kursziel steigt deutlich auf $275. Und auch hier geht man davon aus, dass das Unternehmen sehr vorteilhaft positioniert ist in das Jahr 2024 hineingehen. Bei Crocs auch Kursgewinner heute Morgen dank einer Kaufempfehlung Raymond James. Aggressive Kaufempfehlung, das Kursziel steigt auf $115. Auch hier heißt es, Unternehmen sei gut positioniert für das Jahr 2024. Wir haben positive Kommentare zu Mondelez heute Morgen von Argus Research. Argus ist wieder da. Und Estee Lauder, ich kann es mir einfach nicht vergleichen, verkneifen manche Namen. Argus, ja, hier ist Argus wieder, ja. Estee Lauder, die HSBC, positive Kommentare, Kursziel $180, die Aktie wird zum Kauf empfohlen. Affirm bei Jefferies, auch jetzt aufgestuft auf Halten, Kursziel $30. Man muss sagen, und ich meine, das muss man sich mal reinziehen, ne? Wie der Analyst bei manchen Kursziel, muss man wirklich nur, dann kannst du eigentlich nur noch lachen. Ne? Also das Kursziel von Jefferies wird angehoben von $9.50. auf 30. Ja, hallo, ja, hier ist die psychiatrische Anstalt, ja, hallo. Ist ihm dann gestern Abend eingefallen, statt 59 vielleicht doch lieber 30. Ist ja nur letztendlich gesehen, ne? Wie viele 100%? Ja gut, okay, also immerhin. Und der stuft den Wert von Verkaufen auf Halten auf. Der Wert ist gestern natürlich gut gelaufen, nachdem Adobe gestern auch berichtet hat, dass Amerikaner immer tiefer in die Tasche greifen, in die Schuldenkasse, um Konsum zu finanzieren. Also kauft ihr das Zeug, bezahlt es halt später. Buy now, pay later. Und Affirm ist da natürlich mit unter den Spitzenreitern. So, und damit nochmal ein Blick auf die Ergebnisse heute Abend. Da wird es nochmal spannend. Wir haben CrowdStrike, wir haben HP Enterprises, Intuit, NetApp, Splunk und Workday heute Abend mit Ergebnissen. iRobot gestern stark unter Druck, das will ich noch kurz mit ansprechen. Man hat jetzt Zeit bis zum 14. Februar, um die Europäische Kommission davon zu überzeugen, dass deren Bedenken, dass die Wettbewerbssituation durch die Übernahme von iRobot durch Amazon verzerrt wird. Bis zum 14. Februar haben diese Unternehmen die Chance, die Bedenken aus dem Weg zu räumen. Der Wert ist natürlich gestern senkrecht in den Boden gerammt worden. Im Übrigen auch deshalb, weil letzte Woche noch Gerüchte kursierten, dass die Europäische Kommission hier den Segen erteilen dürften. Aber Pustekuchen, das scheint also nicht der Fall zu sein. Im Übrigen, die britische Wettbewerbsbehörde hat sich jetzt gegen die Übernahme von Figma durch Adobe ausgesprochen. Und ich ergreife jetzt jegliche Kommentare zum Namen. Der Name ist Programm. Aber man hat jetzt auch noch Zeit bis in den Februar hinein, um die britischen Behörden eines Besseren zu belehren. Ich glaube, es ist Februar. Nagelt mich da jetzt bitte nicht fest. Also auf jeden Fall hat man noch Zeit, die britischen Behörden umzustimmen. So viel dazu. Wir haben noch ein paar News zu den Elektrofahrzeugen. Rivian wird jetzt in 14 Bundesstaaten der USA ein Leasingprogramm anbieten für den R1T Pickup Truck. Das ist natürlich, damit eröffnet man sich neues Marktpotenzial. Man muss sagen, also man sieht hier in den USA, auch bei mir in New Jersey, wo ich wohne, immer mehr dieser Fahrzeuge. Und für mich einer der wenigen Wettbewerber zu Rivian, Startup-Wettbewerber, muss man sagen, mal abgesehen von den etablierten OEMs, die jetzt in den Elektromarkt quasi einsteigen, die wirklich hier noch wettbewerbsfähig sein könnten und Substanz ausweisen. So bei Tesla hat sich der Chef der Gewerkschaft in Schweden zu Wort gemeldet und warnt also, dass der Autohersteller ein Risiko für das langfristige Modell Schwedens darstelle. Tesla hat gestern Schweden verklagt, wegen, also jetzt habe ich die Schlagzeile nicht genau im Kopf, ich glaube, es ging um die Lieferung von Autokennzeichen. Schaut euch das nochmal an, auf jeden Fall. Und das Wall Street Journal hat heute eine ganz interessante Story über die massiven Probleme und Herausforderungen, die Tesla hat, die Produktion für den Cybertruck tatsächlich zu skalieren. So, und damit bin ich dann auch durch für heute. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder mit den vielen Ergebnissen nach dem Closing. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Quack.